Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und heute geht es um einen der faszinierendsten und zugleich auch tragischsten Fußballer der DDR-Geschichte. Jürg Stübner, Dynamo-Legende, Publikumsliebling, Nationalspieler und später ein Leben voller Brüche und auch Abgründe. Bevor wir tief in Stübners bewegtes Leben eintauchen, freue ich mich sehr, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Uwe Karte. Er ist nicht nur Sportjournalist, Autor und Filmemacher, sondern wohl einer der profundesten Kenner des ostdeutschen Fußballs. Uwe Karte hat zahlreiche Bücher, Filme und Beiträge zur DDR-Sportgeschichte verfasst und eben auch das Buch Stübner, Popstar wider Willen, das in enger Zusammenarbeit mit dem Fußballer selbst entstanden ist. Mit ihm sprechen wir heute über seinen eigenen Weg in den Sportjournalismus, eine ganz offensichtlich besondere Verbindung zu Dynamo Dresden und den DDR-Fußball und natürlich über das Leben, Wirken und die Erinnerung an Jürg Stübner. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch, wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und sage herzlich willkommen, Uwe Karte. Schön, dass du uns im Podcast besuchst.
Hallo, ebenso. Grüß dich, Danny.
Wir nehmen diese Episode am 23. Juli auf. Es ist ein besonderer Tag. Wie hast denn du den heutigen Tag verbracht?
Also der bisherige Höhepunkt war mein Besuch auf dem Friedhof Leuben und da habe ich dem Jürg Blümchen gebracht und habe mich gefreut, dass schon frische Blumen auf dem Grab waren.
Genau. Wäre heute sein 60. Geburtstag gewesen und genau. Das ist auch der Anlass für die Aufnahme dieser Episode, aber natürlich möchte ich die Möglichkeit nutzen, bevor wir über das bewegte Leben von Jürg Stübner reden, auch ein wenig über deinen interessanten Werdegang zu sprechen. Wie bist du denn zum Schreiben und zum Journalismus gekommen? War das von Anfang an ein Ziel von dir?
Ein Ziel schon, aber eben schwierig. Ich bin Baujahr 66, ist jetzt für den einen oder anderen nicht die große Überraschung. Und zu DDR-Zeiten wollte ich nicht an das berühmte Rote Kloster oder einen vergleichbaren Weg einschlagen. Und insofern war ich auf einem völlig falschen Dampfer irgendwann unterwegs, aber das sagt man eben so in der Nachbetrachtung schön, wenn du nicht genau weißt, was du willst oder eben nicht dorthin kommen kannst, dann beginne mit den Dingen, wo du relativ schnell mitbekommst, die du nicht lebenlang ausführen, ausüben, machen willst. So. Und insofern, ja, war ich auf einem Dampfer, auf dem ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt habe, aber nur das Gefühl, dass man vielleicht davon geträumt hat, mal Dinge zu tun, die einem Spaß machen. Und dazu gehörte schon ich war vielleicht 5, 6 oder 7, dachte ich mir schon, man müsste in seinem Leben mal ein Buch schreiben. Ich habe damals überhaupt nicht überblickt, was das heißt. So, also das waren dann sozusagen Motor, Antrieb, wie auch immer man dazu sagen will. Und ja, dann ging irgendwann ein eher zufällig, aber vielleicht auch nicht zufällig, ein Türchen auf und hinter dieser Tür, oh, das ist mein Telefon, und hinter dieser Tür begann das, was mich hat froh werden lassen auf der beruflichen Seite, weil ich habe das nie als Arbeit empfunden, was ich seit nunmehr über 35 Jahren mache.
Aber eine besondere Begeisterung hast du für den Sport. War das auch schon von Anfang an da gewesen?
Ich habe mein erstes Buch, das natürlich in Anführungszeichen, schon begonnen zu Olympia 76 in Montreal. Da habe ich alles ausgeschnitten, was mir zwischen die Finger kam. Da war ich 9 und wer das Buch von mir in Montreal privat hat, da ist eine Seite drin, da habe ich eine Sonderseite den DDR-Fußballern gewidmet, weil ich war gerade im Ferienlager, als der Lagerfunk früh um 6.30 Uhr meldete, die DDR-Fußballer sind in Montreal Fußball-Olympiasieger geworden. Und da, ja, das waren, sagen wir mal, die Anfänge. 2 Jahre später habe ich mit einem, ja, dann am Ende 487 Seiten umfassenden Manuskript begonnen, die Geschichte des Fußballs und der Fußball-Weltmeisterschaften, habe das 1986 kurz vor meinem Besuch bei der Nationalen Volksarmee dem Sportverlag geschickt, natürlich in maßloser Selbstüberschätzung. Aber das waren so die Anfänge. Und insofern war ich, als dieses Türchen dann 1990, 91 aufging, war ich gefühlt gar nicht so schlecht vorbereitet auf das, was kam. Meine erste Dienstreise, als ich bei der Zeitung angefangen habe, war die Fußball-Weltgala in Köln-Bonn 1991. Lothar Matthäus wurde Weltfußballer und ich war da.
Lass uns nochmal, wenn du den Fußball direkt ansprichst, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du in Leipzig groß geworden und dort auch in der Nähe von Fußballarenen, aber irgendwann muss doch auch die Verbindung zu Dresden und zu Dynamo Dresden entstanden sein.
Ja, also ich bin am Stadtrand von Leipzig groß geworden. Das war eine gute Mischung, die mir eigentlich bis heute gefällt. Auch heute lebe ich am Stadtrand, allerdings in Dresden. Und habe immer so ein Motto, dass man Ruhe finden muss. Trubel, den kann man sich suchen. Und das ist sowohl in Dresden als auch in Leipzig relativ gut möglich. Ja, und in Leipzig war ich, eigentlich bin ich groß geworden im Epizentrum von Chemie Leipzig. Also Fußweg waren vielleicht 20 Minuten bis in den berühmten Georg-Schwarz-Sportpark, heute Alfred-Kunze-Sportpark, genau. War natürlich Lok-Fan, weil gegen den Strom oder gegen den Strich gebürstet war ich da schon immer. Und mein Vater war riesengroßer Chemie-Fan, zumindest in dieser Zeit, wo die Meister wurden, und steckte mich schon mit nicht mal 2 Jahren in Grün-Weiß. Aber er war selbst schuld, dass ich quasi die Fußballmacke mit abbekommen habe, weil er nahm mich 1973 im Herbst mit zu den Europapokalspielen von Lok, also gegen Turin, Wolverhampton, Düsseldorf, Ipswich Town, Tottenham. Ich fühlte mich schon nach 2, 3 Spielen als Fußballexperte, klar, war gerade in die Schule gekommen. Und das Besondere war, dass wir damals im Chemieblock saßen. Also wenn Lok spielte im Europapokal, gab es auch einen Chemieblock. Und ja, ein bisschen überflüssig fand ich, dass er erwähnte, dass ich Lok-Fan bin dort in den Kreisen. Aber ja gut, dann war es so. Und dann ist man eben ein bisschen geprägt worden. Deswegen war Europapokal für mich immer etwas Besonderes. Also ich war nie jemand, der Woche für Woche dann dorthin gehen musste. Wäre auch, glaube ich, vom westlichen Stadtrand in Leipzig bis nach Probstheit ein bisschen weit gewesen für so einen kleinen Schaumeier wie mich. Und in Dresden ging das relativ schnell, weil ich war quasi Redakteur bei der Union, bei der Tageszeitung Die Union geworden und war dann Mitglied der Sportredaktion und da gehörte Dynamo Dresden dazu und das war natürlich das Aushängeschild auch der Zeitung. Und ja, das waren spannende, irre spannende Zeiten. Wendezeit 90, 91, also der Weg in die Bundesliga, dann 4 Jahre Bundesliga. Da klingelte bei mir schon das Fernsehen an, ob ich nicht ein bisschen was bei denen machen wollte. Habe mich dann Sommer 93 freiberuflich gemacht. Habe das erste richtige Buch gemacht. Natürlich die erste Vereinsbiografie von Dynamo Dresden. Die hat sich ganz gut verkauft, hat sich der Verlag gefreut. Die Autoren, Gerd Zimmermann und ich, wir haben uns auch gefreut. Dass in der Saison -4 Punkte Abzug, wer da mit Dynamo Dresden ein bisschen was am Hut hat, weiß, um was es ging. Also das war, ich habe immer im Nachgang gesagt, das war so eine Art Sonderstudium, fachbezogen, fachspezifisch. Habe dann auch 1,5 Jahre das Stadionheft bei Dynamo gemacht. Also hatte da auch relativ eng mit allen zu tun, mit allen Spielern. Das war ein Genuss, aber auch mit Sigi Held oder auch mit Rolf-Jürgen Otto. War jetzt nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, aber da ist in einem Jahr so viel passiert, wie in anderen Vereinen in 10 Jahren nicht passiert ist. Und ja, das hat natürlich auch Auswirkungen gehabt und bis hin zum Zwangsabstieg, der sich ja vor ein paar Wochen zum 30. Mal gejährt hat. Und damals war es noch unvorstellbar, Dynamo Dresden drittklassig oder kurzzeitig mal viertklassig, war wirklich unvorstellbar. Und deswegen muss man das heute alles ein bisschen mit Abstand betrachten. Und deswegen kann ich bei einem Aufstieg in die zweite Liga auch nicht ausflippen, bin vielleicht jetzt auch nicht, wie man das vermuten könnte, ein Dynamo-Fan in dem Sinn. Ich habe mich nie als Fan gefühlt. Ich war immer eher ein Wegbegleiter, auch immer jemand, der Geschichten gesucht und gefunden hat. Und was mich interessiert hat, waren diese tollen Typen an so einem Tag wie heute, Stübs zuerst, aber egal ob Dixi oder Reinhard Häfner, Wetzlich, Jakubowski, wie sie alle hießen. Und das betrifft aber dann auch nicht bloß den Dynamo-Kosmos, sondern ich habe mir ja relativ schnell auch den ganzen DDR-Fußball für mich ganz persönlich erschlossen. Ich habe 5 Jahre lang mit Wolfgang Hempel eine Sendung gemacht, Rumpelkammer im Sachsenspiegel. Da war jede Sendung ein Geschenk. Und Wolfgang Hempel, ich habe ihn geliebt, den Doc. Das war ein Menschenfreund, ein Fußballkenner, wurde auch nicht grundlos Doc genannt als Spitzname, obwohl er nie promoviert hatte auf irgendeinem Gebiet. Das waren tolle Zeiten, Willi Dröger noch kennengelernt, Satrapa kennengelernt, Günther Moppel-Schröter, also die 50er und 60er Jahre für mich nochmal nachgeholt, weil ich ja viel, viel zu jung war. Ich kann immer mit dem Satz nicht so viel anfangen. Ich war noch nicht auf der Welt. Na und? Wir alle waren irgendwann nochmal nicht auf der Welt. Für mich zählt immer nur das ehrliche Interesse an bestimmten Dingen. Und da bin ich dankbar. Natürlich ist man irgendwann mal erschrocken, wie viel 1000 Beiträge rausgekommen sind und ein paar Bücher und ein paar Filme. Und ich glaube, das Ziel muss nicht sein, noch ein paar 1000 Beiträge zu machen, sondern heute bin ich froh über jeden Film. Ich habe gerade einen Film über Achim Steffens, der morgen 75 wird, fertig gemacht. Und das genieße ich. Also das ist, wie gesagt, ich wiederhole mich gern, keine Arbeit im eigentlichen Sinne. Es ist aber die eine Form der Beschäftigung, die mich glücklich macht.
Und das merkt man sowohl in deinen Werken als auch hier jetzt in dieser Podcast-Episode. Du hast schon viele Fragen von denen, die ich mir so vorgenommen hatte, beantwortet. Eins vielleicht nochmal dieser Fokus auf diesen DDR-Sport, DDR-Fußball. Wir feiern oder wir in diesem Jahr wird die DDR-Oberliga 75 Jahre beziehungsweise ist 75 Jahre geworden und man hat so im Bundesweiten gab es da kaum irgendeine Aufmerksamkeit. Was fasziniert dich so an diesem DDR-Sport oder diesem DDR-Fußball und diesen Persönlichkeiten, die du auch gerade genannt hast, die ja eine Zeit wirklich sehr geprägt haben, aber man hat das Gefühl, dass sie in der Bundesrepublik im gemeinschaftlichen Erinnern nicht angekommen sind. Was fasziniert dich daran so sehr?
Naja, ich habe ja auch viele Jahre für den DFB ein bisschen was geschrieben und habe dort immer scherzhaft, ich habe es eigentlich ernst gemeint, aber ich habe es, sagen wir mal, in eine scherzhafte Verkleidung gelegt. Ich habe immer gesagt, ihr habt die größeren Erfolge, da gibt es unstrittig ja keine zwei Meinungen. Also mit den Weltmeistertiteln, also 3 ohne den Osten und den 4. dann mit dem Osten im Gepäck oder mit ostdeutscher Schützenhilfe, sonst wäre es vielleicht auch 2014 ein bisschen schwieriger geworden. Aber und kleine Zäsur, wir, der Ostfußball, ja, wir haben eindeutig die besseren Geschichten. Also diese irren Ausschläge mit dem, was da passiert ist. Ich will da keinem zu nahe treten, aber was ist denn zwischen Hamburg und München passiert? Ja, Bundesliga-Skandal, weiß ich, hochspannend. Willi Konrad habe ich später in Dresden kennengelernt. Wir haben auch über den Bundesliga-Skandal dann sprechen können. Wir kamen dann hinten raus ganz gut miteinander klar. Klar ist schön, da ist es bis Klarus nicht weit, kann man sich bei YouTube heute immer noch erfreuen an dieser Klarus-Geschichte, ist eigentlich ein Buch ja für sich wert. Und die Frage ist, warum muss denn dieser Willi Konrad ausgerechnet nach Dresden kommen, gut 20 Jahre nach dem Bundesliga-Skandal? Ja, aber sonst hat's doch im Westen war das Spannendste vielleicht, dass der Präsident mal Husten oder Schnupfen hatte. Es klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber Empor Lauter, Empor Rostock, Dynamo Dresden als Meistermannschaft nach Berlin, die Clubgründung 65, 66, wo 10 Clubs gegründet werden sollten und der 11. eigentlich auch gegründet werden sollte, natürlich in Dresden und nicht gegründet wurde. Alle Geschichten dann, die sich ranken um die 50er, um die 60er, um die 70er, um die 80er Jahre, sei es Flüchtlingssachen, sei es diese unglaubliche Auseinandersetzung zwischen Fußballverband und Turnensportbund, also diese Degradierung des Fußballs, Volkssport Nummer 1 im Sportranking auf den 12., 14. oder sogar mal 17. Platz. Alles völlig irre, dazu tolle Typen. Tagebuch für Walter Fritsch habe ich mich wirklich einigermaßen gründlich damit beschäftigt. Heinz Krüge, Georg Buschner habe ich alle noch kennengelernt und erleben können. Und denen zuzuhören und von ihnen ihre Geschichte oder ihre Sicht auf die Dinge. Ich habe jetzt Hans Meyer vergessen, Eduard Geier vergessen. Natürlich mit allen Irrungen und Wirrungen und natürlich gehört auch Doping oder Stasi irgendwo dazu, aber bitteschön, das sind doch nicht die Hauptthemen, wenn man über den Osten spricht. und schon gar nicht über den Ostsport oder Ostfußball. Und da sind logischerweise die 74er-Helden, Jürgen Kreu, Jürgen Sparwasser, mit denen war ich in Quickborn im WM-Quartier fast 50 Jahre später. Das sind doch Feiertage. Und da habe ich, da müsste ich jetzt noch René Müller erwähnen, den habe ich geliebt. Frank Baum, gleiche Preisklasse. So, der Müller war Weltklasse und hätte eigentlich 84 nach Bremen wechseln müssen. Man hätte dem Menschen René Müller geholfen damit und der hätte 84 der Bundesliga schon gezeigt, was dann 89, 90 da passiert ist, dass wir ab 78 mit der Veränderung im Nachwuchs quasi schon für die Bundesliga ausgebildet haben. Und dafür interessiert sich bis heute kaum jemand im Westen. Und das finde ich schade. Also das ehrliche Interesse, was man im Osten hat an seiner eigenen Geschichte, aber auch an der westdeutschen Geschichte, das darf man ja nicht vergessen, ist doppelt ausgeprägt, aber liegt vielleicht auch daran, dass wir alle im Osten groß geworden sind mit zwei Vorbildern. Ulf Kirsten hatte Peter Kotte als Vorbild und Gerd Müller und Dynamo Dresden und Bayern München. Und so war es doch bei ganz vielen Kindern der 60er und 70er Jahre. Und insofern hatte ich das große Glück, dass ich gedanklich eine riesengroße Liste hatte, die wurde immer ergänzt, aber ich habe immer auch schön fein abgehakt und dachte mir, den habe ich mir geholt und den habe ich mir geholt und habe natürlich auch mir Franz Beckenbauer geholt oder Günter Netzer, der stand zum Termin, weiß ich noch, wir waren verabredet, 14 Uhr in dem Hotel, Punkt 14 Uhr geht die Tür auf und der Netzer steht da mit zwei Tüten Pfannkuchen. Das vergisst du nicht. So, also insofern waren das auch tolle Erlebnisse, aber ja, jetzt kann man es ja sagen, wenn man auf den nächsten Runden zugeht und die Zahl einem nicht gefällt, Lebensthema ist dann schon irgendwo der Ostfußball oder der Ostsport. Und diese Typen, habe jetzt die Frauen völlig irgendwo vergessen, habe auch was über Frauenfußball, Turbine Potsdam gemacht, mit dem Kantholz Bernd Schröder vorne dran, aber auch die Ostsportlerinnen, letztens eine Veranstaltung mit Marlies Göhr. Also insofern im letzten Jahr einen Film über Heinz-Scheier-Stadion gemacht und dort kam, muss man, da steht man urplötzlich vor Marlies Göhr, Marita Koch und Heike Drechsler. Also was die Mädels geleistet haben, ja, und das zu reduzieren auf die beiden vorhin angenannten Aspekte, das finde ich sehr dürftig und eigentlich auch unflätig und das ist ungezogen. Ne? Das ist ein altdeutsches Wort, aber das passt gut. Und da sollten sich viele mal an die eigene Nase fassen und mal in sich gehen, was das mit Lebensleistung zu tun hat, auch mit Identität. Und klar kriege ich mit, dass wir mit jedem Film, den wir machen, eigentlich den Leuten im Osten ein Stück Identität zurückgeben, weil die ist, glaube ich, bei vielen in den 90er Jahren ein Stück weit abhanden gekommen. Was heißt ein Stück weit?
Nun will ich ja heute vor allem mit dem Autor Uwe Karte sprechen. Du hast die Biografie über Walter Fritsch angesprochen und das zentrale Thema ist eben auch die Biografie über Jörg Stüber. Wie gehst du denn grundsätzlich an so ein Projekt, so eine Biografie heran? Also wie unterscheidet sich das auch von anderen? Also ist da Recherchearbeit in Bibliotheken? Sind da Gespräche mit Familienumfeld? Also wie muss ich mir so einen Projektstart bei so einer Biografie vorstellen?
Ja, du steigst ein in das Projekt und dann geht die Reise los. Und die Reise ist nicht beziffert. Also die Reise ist, sagen wir mal, die Absicht ist klar, möglichst tiefgründig und intensiv und so möglichst nah wie möglich an bestimmte Dinge rankommen. Die Neugier ist so groß, dass es da keine Motivationssachen gibt, von wegen, ich muss jetzt in der und der Zeit, nö, die Zeit, die es braucht, braucht's. Und die Beschäftigung kann, ja, beim Walter Fritsch hatte ich das, ja, ich weiß, dass das, muss man immer ein bisschen aufpassen in diesen Zeiten, aber ohne Corona wird es das Fritsch-Buch in dem Sinne nicht geben. Und da konnte ich eigentlich über Monate hinweg, 7 Tage die Woche daran arbeiten. Und das Fritsch-Buch zum Beispiel war auch wieder so eine Art Sonderstudium. Also egal ob Ostfront, Nachkriegszeit, völlig irre. Also da sind wir Leichtmatrosen, Wir haben gern mal gejammert über unsere 542 Tage in Uniform. Die waren auch nicht schön. Und ich hätte bestimmte Geschichten, die man lebenslang gebraucht hat oder nicht vergessen hat, hätte ich auch, habe ich keine 542 Tage dafür gebraucht, um das zu kapieren. Aber das ist kein Vergleich zu dem, was Fritsch, Krügel durchmachen mussten oder was die Leute in der Nachkriegszeit durchgemacht haben. Um Gottes Willen, das darf man gar nicht so hochhängen. Und jetzt lassen wir die Politik aber außen vor, sondern so ein Projekt ist, ja, das ist spannend und man merkt eigentlich erst, der schlimmste Moment bei so einem Projekt, egal ob man ein Buch macht oder einen Film, ist das letzte Mal sichern. Das ist eine Katastrophe, immer wieder. Weil man weiß, dass man, ja, beim Film kann man vielleicht noch was ändern, wenn man irgendwo was entdeckt. Aber in jedem Buch ist irgendwo ein falsches Komma oder irgendwas, wo man denkt, Menschenskinder. Aber das perfekte Buch, den perfekten Film gibt's nicht. Man kann immer noch was besser machen. Und deswegen das letzte Mal dann draufdrücken ist schön. Und erst danach merkt man, dass es dann auch irgendwo geschlaucht hat. Na klar, das gehört ja dazu.
Ja, das Buch über Jörg Stübner, bevor wir uns inhaltlich damit auseinandersetzen, wie ist es grundsätzlich aufgenommen worden von der Öffentlichkeit? Gab es besondere Rückmeldungen aus dem Dynamo-Umfeld, Weggefährten?
Ja, also es gab zauberhafte und berührende Reaktionen darauf. Also weil ein Popstar, logisch, hat natürlich eine riesengroße Fangemeinde. Mädels, Jungs, Jahrgänge ist ja auch klar, die also so Anfang der 70er irgendwie geboren waren, auch schon in den 60ern. Die Mädels standen Schlange, ist ja logisch. Es war, glaube ich, schon eine angemessene Form, wenn es denn schon kein Miteinander mehr geben sollte, konnte, dass man ihm, ich sag jetzt mal, ist kein Eigenlob, aber dass man ihm ein würdiges Andenken ins Regal stellt. Und das, glaube ich, das ist gelungen.
Was haben Sie so, oder was hast du für Erfahrungen bei so Lesungen und Diskussionsabend gemacht? Wie reagieren die Menschen auf diese ja doch besondere Geschichte von Jörg Stübner?
Ja, das kann man kurz zusammenfassen. Da ist eine Mischung aus Betroffenheit, Erinnerung, Freude an der Erinnerung. Natürlich auch manchmal ein bisschen erstaunen, weil das Buch, kommen wir ja vielleicht noch dazu, ist ja in zwei Handlungsebenen ja geteilt. Schön auch, dass man auch mit vielen Fotos sich diese Zeit nochmal zurückruft, weil das wissen wir ja, also wir, die jetzt Älteren, haben ja von uns nicht 10.000 Fotos in einem Jahr gemacht, sondern wir waren ja froh, wenn wir von einem Jahr noch eins hatten irgendwo. Also das darf man ja nicht vergessen. Und dann wurde das Gefühl, zum Fotografen zu gehen und den entwickelten Film abzuholen und dann schon an der Miene zu sehen, naja, so viel war es diesmal nicht, von den 24 Bildern sind nur 10 geworden. So, also dieses Gefühl kennt man ja nicht mehr. So, und insofern freut man sich natürlich über jeden Ausriss, über jedes Foto, über jedes Dokument. Pionierausweis von Stübs ist da mit drin und dann kann man auch diesen Werdegang so ein bisschen mit nachvollziehen. Ja, also das war auch schon eine ziemlich lange Reise, weil der Ursprung lag ja in seinem 50. Geburtstag, wo Ralf Minger und ich ja ihn da besuchen wollten. Und dort haben wir ja eigentlich mehr oder weniger beschlossen, spontan, dass wir es also mit dem Buch versuchen oder ich den Vorschlag gemacht habe. Und das Buch ist dann erschienen, lass mich kurz überlegen, 2019 im November, ne? Genau. Und also reden wir über gut viereinhalb Jahre und natürlich mit dieser wechselvollen Geschichte, dass man eben 3 Jahre miteinander an dem Buch arbeitet und einem urplötzlich dann der Hauptheld abhanden kommt auf diese Art und Weise. Und ja, das erzähle ich ja dann auch bei so einer Buchlesung. Da ist ja Lesen der kleinste Teil. Da erzählt man ja viel mehr oder nutzt die Gelegenheit, um ein paar Dinge zu beschreiben, die eben nicht im Buch stehen oder wie das Buch entstanden ist oder die auch zum Buch gehören, ne, natürlich.
Ja. Es gibt das Buch in der Zwischenzeit in der zweiten Auflage. Es heißt Popstar wider Willen. Man kann es überall bekommen. Man findet auch die Informationen auf deiner Internetseite. Ich würde das auch in die Sendungsnotizen packen. Bist du mit dem Interesse grundsätzlich zufrieden?
Ja, sonst hätten wir auch keine zweite Auflage gemacht. Die erste war dann irgendwann durch. Und ich hatte von einem Geologen, der mit in der Mongolei war, hatte ich dann nach dem Erscheinen des Buches, und da muss man sich frei machen von irgendwelchen Befindlichkeiten und Eitelkeiten. Man wird erst nach Veröffentlichung eines Buches oder eines Filmes, wird man weitere Ressourcen irgendwo erschließen. Und da darf man nicht traurig sein. Für einen Moment ist man es, wenn man dann im Nachgang noch Fotos bekommt, was ich im Nachgang vom Fritsch-Buch oder im Nachgang von Stübs dann noch bekommen habe. Das war auch schön und toll zum Teil. Aber bei Stübs war es ein Foto vom Sommer 67 in der Mongolei, und das Foto ist in der Zweitauflage drin. Da habe ich schon großen Wert drauf gelegt. Und insofern, ja, freue ich mich über jede Form der Bestellung, ohne dass wir da jetzt Großzahlen irgendwo damit verbinden müssen, weil ich denke, jeder, der so ein Stübs-Buch bestellt, weiß, was er will. Und ich glaube, so auf dem Markt ist es schwer, ein gebrauchtes Stübner-Buch ist schwer zu bekommen, weil der, der es einmal gekauft hat, gibt es freiwillig bestimmt nicht wieder her. So ist es doch.
Nun gehöre ich auch zu einer Generation. Für mich war das einer der erfolgsversprechenden Fußballer neben Thom und Kirsten damals. Wie ist denn das aber mit der jüngeren Generation? Erlebst du da auch, dass man da interessiert ist, oder ist das Thema da eher weniger, erreicht das weniger die Fans, die Jüngeren?
Naja, die Jüngeren, das ist dann schon ein bisschen schwierig, und ich glaube, das ist jetzt eine ziemlich große Aufgabe, vor der nicht nur Dynamo Dresden steht, sondern alle anderen Ostvereine, unabhängig davon vielleicht auch jeder Verein, der quasi geprägt worden ist von Helden in den 60er und 70er Jahren. Und das betrifft sogar Bayern München. Wie geht man denen mit Personen wie Gerd Müller oder Franz Beckenbauer in Zukunft um? Und in Dresden ist das schon eine Herausforderung, weil man hat sich Traditionsvereine auf die Fahne geschrieben, und jetzt ist das Stadion mehrheitlich von Leuten besetzt, im wahrsten Sinne des Wortes, die natürlich viele der eigentlichen Säulen der schwarz-gelben Vereinsgeschichte ja nie selbst haben spielen sehen. Und da ist eben ein Blumenstrauß zum Jubiläum löblich, aber das kann es ja nicht sein. Und insofern ist das schon in den nächsten Jahren, müssen wir gar keinen Zeitraum festlegen, schon spannend. Und da freue ich mich über jeden jungen Menschen, der Neugier entwickelt, der was wissen will, der auch in so eine Lesung kommt. Und da ist, glaube ich, sogar vor paar Jahren hat da eine kleine Trendwende eingesetzt. Ich glaube, der Anteil der jüngeren Personen ist jetzt immer noch überschaubar, aber er nimmt zu. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen.
So ist das. Vielleicht nutzen auch einige der Fanprojekte diese Podcast-Episode, um Kontakt mit dir aufzunehmen. So wie ich das aus dem Netz gelesen habe, freust du dich immer, wenn das die Zeit hergibt, über Lesungen, und gerade eben zu diesem Thema. Lass uns ein wenig in das Leben und den Werdegang von Stübs hineinschnuppern. Wie verlief denn seine Kindheit und wie kam er denn zum Fußball? Also du hast das Thema Mongolei schon angesprochen. Das spielt ja eine Rolle in seiner Kindheit.
Ja, also Vater Geologe und Mutter in Friseurgeschäft. Zwei Jungs innerhalb kürzester Zeit auf die Welt gekommen. Der Jörg im Juli, logisch, 23.07.65, und der etwas jüngere Bruder, der Uwe, im November 66. Den jüngeren Bruder habe ich erst nach dem plötzlichen Tod von Jörg kennengelernt. Das wollte Jörg nicht. Das gehört auch mit dazu. Und die Familie Stübner siedelte relativ zügig in die Mongolei über. Dort suchten DDR-Geologen Gold. Also da wurde das Land erstmal kartiert und darauf vorbereitet. Und als die Goldvorkommen erschlossen waren oder man das Gefühl hatte, eine typische DDR-Geschichte eigentlich, und man das Gefühl hatte, die Investitionen von, ich glaube, dunkel 200 Millionen Ostmark steckten da drin, würden sich irgendwann mal rentieren, ne, indem man den Rohstoff oder die Lagerstätten abbauen kann, kam die Wende. Und am Ende freuten sich die Chinesen, die Amis und die Kanadier über die Goldvorkommen in der Mongolei. Ich glaube, 40 Tonnen wurden da gefunden oder so. Aber das ist, wie gesagt, eine typische DDR-Geschichte. Und Vater Stübner, ein ich sage jetzt mal, ein begeisterter und durchaus talentierter Hobbyfußballer, war dort dann Expeditionsleiter geworden irgendwann. Und dem stand es eben zu, die Familie dort mit hinzunehmen. Ist eigentlich eine Krux. Also der Vater hat in Stübs relativ schnell das Talent erkannt, hat sich aber, glaube ich, was für ein Kind immer ein bisschen schwierig ist, in dem Kind gesehen und hat darauf geachtet, dass der Jörg Fußballer wird und dass aus dem Fußballer Jörg irgendwo eine Karriere wird. Und da wurde auch in der Mongolei Fußball gespielt und insofern war das für die Jungs jetzt nicht schwer, da das Objekt Ball zu entdecken. War ja sowieso in der Zeit, also ich kann mich erinnern, wir haben noch quer über die Straße gespielt und waren zornig, wenn dort mein Auto uns gestört hat.
Super.
Also das gehört ja...
Eine andere Zeit.
Das gehört ja... Ja, genau. Das gehört ja alles irgendwie dazu. Also insofern sind wir ja nicht so weit auseinander. Und dann hat sich aber die Familie entschlossen, zum Schulanfang von Jörg zurückzugehen. Und da ist er 71 in die Schule gekommen und hatte natürlich nicht wie alle anderen Kinder oder die meisten Kinder ein soziales Umfeld mit Sandkastenfreunden, sondern er kannte ja nur die Geologen und seine Mutter und seinen Bruder. So. Und am Wochenende haben die Geologen sich in der Mongolei natürlich mit den Jungs irgendwo beschäftigt. In der Woche über musste eben Jörg schon früh lernen, im Grunde auch mit sich alleine klarzukommen. Und so ging das in Halle los, dass er quasi ein völlig neues soziales Umfeld bekommen hat in der Schule. Das wurde aber 77, 78 schon wieder beendet, weil er kam ja auf die KJS. So, das heißt, bis 12, 13 Jahre, da wurden wieder die Verbindungen gekappt nach Halle. Ist ja logisch, weil KJS war ja ein Fulltime-Job für so einen 12-Jährigen von 6 bis 20 Uhr. Und dann sind die irgendwann eingeschlafen, ist ja klar. Dann mit 14 nicht mehr, auch klar. So, jedenfalls... Das soziale Umfeld, was den einen oder anderen trägt oder wo man sich mit 40, 50, 60 Jahren freut, dass man sich schon so lange kennt und so weiter, das kannte Jörg alles gar nicht. Für ihn gab es wirklich dann nur den Fußball. Und im Fußball spielte er natürlich an der KJS eine Sonderrolle. Er war, man kann schon sagen, im Dynamo-Nachwuchs relativ schnell der Star, klar von Heimweh geprägt. Dann zog die Familie mit in den Dresdner Raum. Das wurde also passend gemacht. Dann spielte Jörg aber schon in Auswahlmannschaften. Er hatte also schon mit 15 Jahren, spielte er bei 16-Jährigen den Samstag-Mittwoch-Samstag-Rhythmus in der U16. Also das, er war lebenslang als junger Mensch nicht daran gebunden, mit Leuten Freundschaften zu entwickeln, Weggefährten zu haben, im eigentlichen Sinne. Und das war die Krux, was natürlich ihm als der Karrierehöhepunkt anstand, logisch, DDR-Frankreich, WM-Qualifikation 1985. Er meldet dort den Platini ab und stempelt ihn zum Statisten. In diesem Zeitraum fiel die Trennung der Eltern. Die Scheidung hat den Jörg auch sehr, sehr getroffen. Und das Schlimmste für ihn war, dass der Vater als Orientierungspunkt, vielleicht auch als der Dominator, der viele Sachen vorgegeben hat, urplötzlich nicht mehr da war oder nicht mehr greifbar. Und diese Rolle ist nie ersetzt worden von einem vielleicht älteren Bruder, von einem väterlichen Freund, das gab es alles nicht. Und insofern stammt eigentlich schon das Haltverlieren aus dieser Zeit. Also wo eben ja, vielleicht ein Barbesuch schon mit dabei war, wie es zum Popstar eben passt, aber die Balance eben nicht mehr gestimmt hat. Und, Und letztendlich die Wende, diese ganze Struktur, die er kannte, zerschossen hat. Weiß noch, wie er mal den Kofferraum von seinem Audi aufmachte und da hinten lagen ein Haufen Büchsen drin, weil er musste sich ja dann selbst kümmern und von Büchsennahrung sich zu ernähren, würde man heute im Nachwuchsleistungszentrum oder beim Erstligisten die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Damals war das, hat's gar keinen irgendwo interessiert. Ja, und dann kamen die ersten Verletzungen und dann beginnt ja ein Teufelskreis. So, und die ganze Geschichte als Tragik zu begreifen, wie quasi die erste Lebenshälfte 25 Jahre lang ein stetiges Vorwärtskommen, ein Erklimmen der höchsten Gipfel ist. 47 Länderspiele in ganz jungen Jahren, völliger Wahnsinn. Und die zweite Lebenshälfte ebenso wie so eine Art Ritt in die Hölle. Und
ich würde nochmal in der ersten Lebenshälfte nachfragen wollen. Ulf Kosten hat gesagt, Stübs war ein unfassbar guter Fußballer, ein kompletter Mittelfeldspieler. Er war das größte Talent seiner Zeit. Was zeichnete das Spiel von ihm aus? Also was machte ihn zu so einem guten, unglaublich guten Fußballer?
Na, er brachte viel mit, hatte in der zu Anfangszeiten im Angriff gespielt, vorn drin und machte die Tore. Deswegen gab es auch die Konkurrenz zwischen ihm und Ulf. Ulf kam eigentlich als Mittelfeldspieler nach Dresden und die haben dann quasi die Position getauscht. Unglaublich viele Tore gemacht, technisch stark, im Dribbling stark, quirlig, bissig im Zweikampf. Er hat auch Kopfballtore gemacht mit was weiß ich, was er war, 1,74 glaube ich oder so. Er hatte auch diese Dynamik und hatte diesen Torriecher auch. Also der hat, wenn man sich das, viele werden das noch im Kopf haben, das Tor im Pokalfinale 85, da tauchte er eben auf und fackelt nicht lange und so war er auch im richtigen Leben. Ne? Er war da sehr sprunghaft zum Teil. Aber das hatte ihn ausgezeichnet und ich bin mir nicht so richtig sicher. Mir hat nie gefallen, dass er dann so degradiert wurde, so als, wie hieß es, Sonderbewacher, jemanden abmelden, ablaufen. Und also aus meiner Sicht hatte Jörg größere Qualitäten als nur, ich sag jetzt mal, den Platini als Schatten zu verfolgen über die komplette Spielzeit. Es war eine Stärke von ihm. Vielleicht hätte man ihn heute, wenn man jetzt mal die Augen zumacht, ja, so ein Sechser, na klar, so ein dynamischer Sechser, der wirklich jeden Grashalm mitnimmt und so weiter, ist eine Variante. Ich hätte ihn mir aber durchaus auch auf der Acht vorstellen können. Also nicht ganz so zum Staubsauger mutieren lassen, sondern diese unglaubliche Explosivität, die er noch im Spiel nach vorn hatte, die hätte ich vielleicht besser nutzen lassen. Aber gut, so what.
Aber schön, dass du das Pokalspiel nochmal ansprichst, denn wenn man so mit Fans redet, also du hast natürlich das Nationalspiel gegen Frankreich angesprochen und das ist auch dieses zentrale Spiel, aber es gibt aus meiner Sicht, das hast du ja auch gesagt, auch so ein zweites, dieser 3:2 Pokalsieg im Juni 1985 gegen den BFC Dynamo. Stübner zieht halt das Tor und das Besondere, glaube ich, war, dass halt sein junges Alter, ich glaube, er war 19 Jahre zu dem Spiel und dass es halt ein Pokalsieg gegen den BFC ist und das hat eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit erzeugt und damit war er automatisch auch sehr präsent. Also es ist auch so ein zentrales Spiel, dieses 3:2, oder?
Ja, natürlich. Also erstens mal war das ja noch relativ neu. Ich glaube, 81 oder 82 kam die Popperlocke ja zu ihm dazu. Auch eher zufällig, weil es ein Ost-West-Spiel war und drei Spieler aus dem Westen hatten also eine Popperlocke und seine Mutter, wie ich vorhin erwähnte, konnte eben mit der Schere umgehen und er kam nach Hause und sagte, komm, schneid mir die Rübe so mit einer Popperlocke und ab dem Moment passte ja wirklich alles. So, und dann war das die Zeit, wo natürlich die Leute geguckt haben. 84 war Ulf zum UEFA-Turnier in Moskau, also 84 fehlte Ulf noch beim Pokalfinale. Da war das auch wichtig und brisant gegen den BFC und da schossen ja damals noch Dixi und Häfner die Tore. Aber 85 übernahm ja Döschner Minge ein Tor, was dann nicht gegeben wurde, ein glasklares Tor. Also das spielte ja, das machte dieses Spiel ja auch zum Mythos quasi. Also dass man trotzdem in einem Live-Spiel den BFC geschlagen hatte, na natürlich. Und das eigentliche Bonmot war natürlich das Tor von Stübner. Also da, ich weiß gar nicht, da hätte sich Bodo ja die Finger irgendwie verbrannt, wenn er da hätten die Fingerkuppen ja geglüht, keine Frage. So, aber auf den freue ich mich auch. Mit dem habe ich im Herbst irgendwann eine Veranstaltung. Das gehört ja alles irgendwo dazu, dass man natürlich auch von dieser Rivalität, also eigentlich heute, man muss sie positiv nennen, so, weil ich sage, ich habe inzwischen Rainer Ernst kennen und schätzen gelernt. Das sind genauso geile Typen. Also da darf man nichts vormachen. Und es ist eben nur die Frage, aber es ist ja logisch, dass man sich natürlich ein bisschen definiert über diese Rivalität und über die Sachen, die es eben gab. Und natürlich haben die Schiedsrichter dort mitgeholfen. Und natürlich hätte man ein oder zweimal einen anderen Meister, das hätte doch dem ganzen Ostfußball gut getan haben müssen. Aber zur Wahrheit gehört eben auch dazu, wenn man sich ein paar Spiele anguckt, dass so der Schiedsrichter, okay, sich ein paar Sachen geleistet hat, die bei mehr Kameras auffällig geworden wären. Aber es gehört auch dazu, BFC, der hatten auch schon eine gute Truppe. Und Dynamo und auch Lok Leipzig in diesen Zeiten, wo es ganz knapp war, haben eben wirklich Punkte bei den sogenannten Kleinen liegen lassen. Ob mit oder ohne Schiedsrichter, ist jetzt zweitens, genau.
Ja. Jürg Stübner spielte international, war auffällig, war eine Nachwuchshoffnung. Zwangsläufig muss er natürlich auch irgendwie in den Fokus der Stadtsicherheit geraten sein. Ist darüber was bekannt? Ich glaube, ich habe einmal gelesen, dass er sich geweigert hatte, zusammenzuarbeiten. Stimmt das?
Ja, also ja, der Zusammenarbeit hat er sich verweigert. Das zeigt eigentlich auch die Form der Haltung. Wir haben auch darüber gesprochen. Wir haben zusammen die Stasi-Akte beantragt, haben wir zusammen reingeschaut. Und ein Beleg dafür ist auch, also nicht nur für die Haltung von ihm, sondern es gibt auch eine Geschichte, die eigentlich zeigt, wie er damit umgegangen ist, weil die Stasi hatte ihm vor dem Uerdingen-Spiel auf dem Kicker, er stand auf der Liste derer, die möglicherweise eine Republikflucht anstreben, ganz oben, also nicht etwa Lippmann oder wer auch immer, sondern Stübner. Und als die Mannschaft 2-0 Hinspiel gewonnen, zum Rückspiel, zum Flughafen gefahren ist, hat der Bus kaum das Vereinsgelände verlassen, als die Genossen von der Bautzner Straße seinen Spind geöffnet haben und die suchten was. Und sie suchten einen Brief von einer Freundin, das war eine Polin, die kurz zuvor ausgereist war und dort hatte die Stasi in irgendeiner Weise Wind davon bekommen und hatte natürlich Angst, dass Jörg quasi in Uerdingen bleibt oder in Krefeld, besser gesagt. Uerdingen ist ja dann schwierig. Und Jörg sagte so mit seinem, also machte ganz ernstes Gesicht, ich war ja nicht doof, den Brief hatte ich in meiner Innentasche immer mit. So, und er beschrieb mir dafür dann den letzten Moment. Er sagt, ich weiß noch, wie sie dann einkaufen waren. Und dann saß er neben Lippe und dann war es eben Frank Lippmann, der fehlte. Und natürlich gehört auch das Thema Stasi bei Dynamo in dieser Zeit dazu, weil das zeigt eigentlich nur, was der Verein in der DDR für eine Rolle spielte, dass so viele Mitarbeiter, inoffizielle Mitarbeiter angeworben worden, um dort möglicherweise volle Kontrolle gibt es nicht, zu haben. Und Jörg kriegte das auch in Uerdingen mit. Die haben ja gegenüber vom Bahnhof in einem Hotel, ich glaube im Hansa-Hotel gewohnt und mussten sie erst mal das Zimmer umziehen, weil er war mit Bernd Jakubowski auf dem Zimmer. Und das wurde getauscht, weil das ganz am Anfang von dem Flur war und dort mussten die Aufpasser rein. Also dort mussten die das Zimmer tauschen und das fiel dann auf, weil Bernd Jakubowski Kindersachen bestellt hatte aus dem Westen vom Torhüter von Uerdingen und der klingelte natürlich dann im falschen Zimmer und kriegte natürlich dann auch Stress und am Ende von der ganzen 3-7 Pleite blieb der Koffer mit den Kindersachen vor der Dynamo-Kabine in der Grotenburg stehen. Also das sind dann so die Geschichten, wo man, ja, das Klar gibt es da ein Filmchen dazu, das Jahrhundertspiel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so eine Geschichte muss man doch aus Dresdner Sicht erzählen. Die weiß ich nicht, ob die Uerdinger so genau wissen, warum sie das Spiel gewonnen haben. Weiß es nicht. Egal.
Das glaube ich fast nicht, aber es ist auf jeden Fall ein historisches Spiel für jeden, der zu dieser Zeit gelebt hat und der wird das Spiel nie vergessen oder das drumherum. Ja. Wir sind damit zwangsläufig bei der Wende, du hast es schon angesprochen. Wenn ich jetzt damals gesagt hätte, welche Spieler aus der DDR setzt sich durch, hätte ich natürlich Andreas Thom gesagt. Ich hätte vielleicht auch Ulf Kirsten gesagt, aber ich hätte auf jeden Fall Jürg Stübner gesagt. Ja. Und damit lag ich dann eben ganz offensichtlich falsch. Er kommt nur auf 5 Einsätze in der Bundesliga-Saison 91, 92, 93 erfolgt dann die Trennung nach 14 Jahren. Was ist es, was ihn zu dieser Wendezeit so aus den Angeln hebt? Du hast gesagt, die Scheidung war 5 Jahre zuvor, ganz offensichtlich fehlte irgendwie ein Bezug. Warum gelang ihm diese, oder warum ist in dieser Zeit alles aus den Fugen geraten?
Ja, also erstens hatte ich vorhin angedeutet, es fehlte die straffe Struktur. Ne? Dynamo Dresden war eine militärische Diensteinheit. Das heißt, die Jungs haben, weiß ich nicht, einen Tag von 8 bis 16 Uhr dort gehabt. So, damit hatte der Tag Struktur. Urplötzlich war Jürg Stübner oder jeder Spieler für seine Struktur selbst verantwortlich, weil man hat zu Bundesliga-Zeiten nicht im Ansatz mehr so viel trainiert wie zu Ostzeiten. Jörg hat aber Training gebraucht und hat immer von seiner Fitness gelebt. Und die ersten Verletzungen kamen. Dazu kamen Gewichtssorgen, dass eben mal 1 oder 2 Kilo mehr drauf waren. Da fing er an, schon bei ersten Verletzungen, schon Mitte der 80er Jahre, Schmerzmittel zu nehmen. Also sich fit spritzen zu lassen. Was natürlich nicht sofort eine Konsequenz hat, aber was man bei, ich sage jetzt mal, längeren Missbrauchsphasen ja dann irgendwann spürt. Also das heißt, man kann gar nicht sagen, das oder das war schuld, sondern das ganze Paket war urplötzlich schief. Und das hat also die Fitness fehlte, die hat er sich natürlich auch nur in Spielen holen können. Wenn du aber nicht spielst, fehlt dir das auch wieder. So, dann kommen die Gewichtssorgen, die werden ja nicht kleiner, wenn du verletzt bist und nicht trainieren kannst, wie du das gewohnt bist. So, dann hätte der richtige Partner, die richtige Frau, die ihn dort führt, hätte ihm dort, das hat er mal beschrieben, das ist natürlich bitter süß fast. Er sagt, wenn ich die richtige Frau gefunden hätte, hätte ich jetzt 3 Kinder und 100 Länderspiele. Aber bitteschön, welcher Popstar hat denn die richtige Frau? Man weiß doch, dass die Mädels Schlange stehen. Und das ist also in Summe jetzt mal kurz runtergebrochen schwierig gewesen. Und ich weiß, dass wir sahen uns dort relativ oft, aber ich habe ihn relativ selten dann beim Training irgendwo gesehen, weil er schmiss sich dort trotzdem rein. Aber dann war es wieder eine Adduktorengeschichte, dann war es mal das Sprunggelenk. Es war immer irgendwas. So, und das war wie wir haben immer gesagt, wie so eine Autobahn zu Ostzeiten, kaum war ein Loch geflickt, war das nächste Loch da. Und natürlich hat man zu Bundesliga-Zeiten bei Dynamo Dresden dann auf Einzelschicksale 0,0 Rücksicht genommen, hat auch in anderen Vereinen keiner. Da ist vielleicht wirklich nur Bayern München mit Gerd Müller als Beispiel zu nennen, die ihm da in wirklich schwierigen Zeiten geholfen haben. Da ist gar keiner in Dresden in der Lage gewesen. Ja, insofern mussten dann auch alle Versuche, egal dann ob bei Sachsen-Leipzig, hab gerade mit Achim Steffens darüber gesprochen, der sagt, der Jörg hat gern mit mir gesprochen. Ich sage, na, weil der gemerkt hat, dass du dich wirklich für ihn irgendwo interessierst, weil Jörg war, was das betraf, schon sehr scheu. Also Kontakt suchen oder finden war schon nicht so ohne. Insofern hatten wir immer irgendwo einen besonderen Draht. Das ist in dieser Zeit irgendwo entstanden, weil ich mich auch mit für ihn irgendwo interessiert habe, was da aus ihm wird. Und dann kam Sangerhausen und Neubrandenburg und Marsberg und was weiß ich nicht alles. Aber alles lief nach dem gleichen Strickmuster, weil natürlich als Grundlage die Fitness gefehlt hat. Natürlich auch die Geduld gefehlt hat und die Probleme sind ja auch nicht kleiner geworden. Und er hat also mit dem, was er da seinem Körper zugemutet hat, glaube ich auch seinem Körper
ja, irgendwann auch zu viel zugemutet. Und letztlich, ja, war die Geschichte 2019 dann, dass sein Körper einfach die weiße Fahne gehisst hat. Und ja, und ich meine nur, dass viele oder oft kommt die Frage, Rettung, es ging mir gar nicht darum, den Menschen irgendwo zu retten, was um Gottes Willen, es ging nur darum, dass wir ihm ein Hilfsangebot stricken wollten mit Verein dazu und mit dem Arbeitsplatz und mit einer neuen Wohnung, und das hatte eigentlich alles geklappt, bloß wenn du 20 Jahre von Sozialhilfe lebst und seit 20 Jahren dort dein eigenes Leben lebst, ist das natürlich auch unheimlich schwierig, dich an solche Strukturen dann wieder zu gewöhnen. Und Rettung in dem Sinne hätte es gar nicht geben können, sondern es hätte in dem Leben schon viel eher grundsätzlich anders laufen müssen, aber so ein Leben betrachtet sich eben rückwärts immer ein bisschen anders, als wenn du es vorwärts lebst.
Hilfsangebote gab es ja auch unmittelbar nach der Wende von Ulf Kirsten, der ihn ja offensichtlich mal zu einem Probetraining bei der Reserve von Bayer Leverkusen eingeladen hatte. Du hattest ja auch schon angesprochen, Sachsen-Leipzig, da ist ja auch ein Kontakt mit Ede Geier, der da genutzt wurde. Also da gab es eben viele Angebote, aber die haben dann eben nicht helfen können. Vielleicht nochmal du und dein Buchprojekt mit ihm. Du hast gesagt, zum 50. Geburtstag und mit Ralf Minge im Gespräch ist das ja wie gestartet. Wie reagierte er darauf? War er dankbar dafür? War er so, naja, lass uns mal machen? Oder wie hat er das Buchprojekt gesehen?
Es war ein irres Auf und Ab. Mhm. Also er hat mir mindestens 10-mal die Zusammenarbeit gekündigt. Um sich dann oftmals, also mindestens 9-mal, vielleicht auch 10-mal, 2 Tage, 3 Tage später zu melden, weil ihm irgendwas nicht gefallen hatte oder weil ich ihn vielleicht auch überfordert habe mit bestimmten Dingen oder weil irgendwas war, und hat sich aber dann relativ schnell wieder eingefangen. Ihm hat das eigentlich Spaß gemacht, weil ich dachte, welche Form der Beschäftigung könnte ihm denn helfen? Und das ist natürlich in erster Linie die Beschäftigung mit sich selbst und mit dem Fußball. Und insofern haben wir seinen ersten Trainer, Harald Fischer, also der erste Trainer in Dresden, getroffen. Und das war natürlich spannend und das hat ihm durchaus Freude bereitet. Und urplötzlich war das ungefähr 40 Jahre später, war urplötzlich wieder so ein Trainer-Spieler-Verhältnis, als die beiden im Café am Tisch saßen. Also es war schon krass zu erleben. Und ja, natürlich ging es mit dem Buch auf und ab. Und trotzdem, meine ich, wähnten wir uns auf einem guten Weg. Und ich weiß noch, dass mir seine Mutter dann erzählte, dass als er bei der Dresdner oder bei der Dynamo Fußballschule eingekleidet wurde mit dem Trainingsanzug, ist er relativ schnell, habe ich ihn ein Stück mitgenommen. Und da ist er, glaube ich, schon am Postplatz aus dem Auto gesprungen und ist, was ich nicht wusste, direkt zu seiner Mutter gefahren und hat ihr den neuen Trainingsanzug gezeigt als seine Arbeitskleidung. Nach dem Motto, ich fange jetzt dort an. Und das zeigt ja nur, wie stolz er dort war, dass das mit dem Job geklappt hat. Also er wollte schon. Natürlich gab es da auch Phasen wieder, dann war es wieder über ein paar Tage schwierig oder dann war eben mal wieder eine Woche oder 2 Wochen Funkstelle. Das gehörte genauso dazu.
Im Juni 2019 verstarb Stübs und du hast die Trauerrede gehalten in der Kapelle, wenn ich es richtig, und danach, glaube ich, im Stadion gab es eine Zeremonie vor 100 Gästen. Das war schon sicherlich ein emotional sehr anspruchsvoller Moment und Tag für dich.
Ja, also in der ersten Reihe saßen Ulf Kirsten, Heiko Scholz, Andy Thom. Puh, also das war schon krass. Und ich glaube jetzt in der Nachbetrachtung, aber würdig in dem Sinne, weil wir es geschafft hatten, mit allen Beteiligten, also auch mit der Familie, dass das eben nicht eine Trauerfeier für einen alternden Popstar war, sondern das war eine würdige Trauerfeier für Jörg Stübner. Und das war gut so.
Nun engagierst du dich sehr. Letzte Frage zu dem Themenkomplex, um das Andenken von Jörg mit deinem Buch. Hast du das Gefühl, dass der Verein das auch tut?
Ja, wir haben eine Buchlesung im Verein gemacht. Da hatten wir relativ viele Wegbegleiter dabei. Da war Sven Köhler dabei aus seinem Jahrgang. Heiko Scholz, Dixi Dörner war noch dabei, Ralf Minge, Frank Engel als Auswahltrainer damals der Nachwuchsmannschaft. Da gibt es immer Sachen, die man noch anders oder besser machen kann. Und ich glaube eben, das würde mich freuen, wenn auch zu seinem 65. oder 70. Geburtstag oder vielleicht nicht nur zu diesen Anlässen eben das Thema Stübner nicht ganz so in Vergessenheit gerät, wie es im Alltag natürlich oftmals irgendwo passieren kann, na klar.
Liebe Uwe, ganz, ganz herzlichen Dank erstens für deine fantastische Arbeit und ein ganz besonderes Buch. Wie gesagt, all das rund um das Buch, die ISBN, die Links, die findet ihr in den Sendungsnotizen. Danke dir auch für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich sage alles Gute für dich und Glück auf.
Ebenso, Glück auf dir.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.